Ich will am Anfang vielleicht ein paar Wörter, wie ich mit der Bibel umgehe. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Das Alte Testament. Es gab kein Neues Testament zu seiner Zeit. Das bedeutet, dass Jesu Identität, man redet gerne heute über Identität, Jesu Identität ist Alttestament. Man kann sogar radikal aussagen, das Wort, welches Fleisch geworden ist. Und das sagen, Jesus ist das Alte Testament. Das Wort, sein Bibel, welche Fleisch, Anna. Jesus ist das Alte Testament. Ich habe keinen Zweifel, dass alles im Alten Testament jesuanisch ist und deswegen die Juden ihre eigene Bibel nicht verstehen kann ohne Jesus. Und ich habe auch keinen Zweifel, dass es gibt keinen Satz, keine Handlung im Neuen Testament, der nicht ein vielschichtiger alttestamentlicher Hintergrund hat. Ich habe keinen Zweifel, dass alle zentrale Gestalten im Alten Testament Vordeutung von Jesus sind, partielle Vordeutung. Ich habe keinen Zweifel, dass alle christliche Feste und Handlung alttestamentlich gegründet sind und von diesem Hintergrund. Und ich habe auch nicht die geringste Zweifel, dass wer die Gemeinde Jesu erneuern will, und das tun wir nicht, sondern Gott, das kann nur über das Alte Testament kommen, nicht durch Pläne, nicht durch alle möglichen Vorstellungen, was wir zu tun haben, das ist Werkgerechtigkeit, sondern uns vertiefen in das Alte Testament. Denn ich kann euch eines sagen, ich komme niemals in Glaubenszweifel. Ich zweifle sehr an mich selbst, mit gutem Grund. Aber an Jesu als den Messias, als die endgültige Erfüllung der Schrift, habe ich nicht die geringste Zweifel, weil ich lebe damit. Ich sehe das ganze Alte Testament in Bezug zu Jesu. Und das bedeutet, je tiefer wir im Alten Testament verankern, je tiefer wir sind in Christus, und dann kriegen wir die Saft, die wahre Kraft, missionarisch zu wirken. Das gesagt, will ich mit einem Gebet anfangen und dann ein paar grundsätzliche Sachen über unsere Problematik zu tun. Wir heben uns im Gebet und müssen nicht die ganze Zeit sitzen. Herr, ich bitte dich nicht um Trost, um meinen Trost in meinem Sinne. Ich bitte dich aber, Herr, um Trost in deinem Sinne. Gib mir die Kraft inniglich und zutiefst zu mir selbst zu sagen, er ist dein wahrer Hirte, jetzt darfst du stille sein in ihm. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. 5 Punkte am Anfang. Zuerst die Thematik des Königseins. Gott geht merkwürdige Wege mit dem Thema Königsein, weil das Thema Königsein ist tabu im Alten Testament. Das bedeutet, Israel soll keinen König haben. Läuft durch das ganze Alte Testament. Gott ist König in Israel. Israel darf keinen König haben. Die dürfen Richter haben, sie dürfen Propheten, aber König dürfen sie nicht haben. Diese Thematik erreichte seinen Gipfel in das Richterbuch, die sogenannte Fabeln der Bäume. Ich glaube, das ist Richter 9, das habe ich auch in einem Buch ausgelegt, wo die Bäume gefragt werden, die saftigen, die großen, wer will herrschen über alle? Und alle lehnen es ab. Weil sie wissen, keiner darf herrschen, Gott allein darf herrschen. Und wer nimmt das an? Der Dornstrauch. Und was wird damit gesagt? Brennende Dornbusch, Mose, Dornstrauch, Richterbuch, Jesu mit ein Dornkrone. Und nebenan, ich will euch auch was in diesem Bezug sagen. Die Turiner Leintuch ist absolut echt und es ist ein Beweis der Auferstehung. Spielt mir keine Rolle, dass man die katholische Kirche benutzt, das interessiert mich nicht. Es ist echt. Die neueste Untersuchung, sagen wir so. Ich habe ein Buch für Jahre gelesen über die Turiner Leintuch von einem Oxford-Professor, ein ernstzunehmendes Buch. Er hat das alles gezeigt. Die einzige Möglichkeit, dass ein Dornkrone und ein Mensch in dieser Leintuch imprägniert sein könnte. Und ich bin kein Naturwissenschaftler, kann mit einem Lichtstrahl wie bei einer Fotografie. Die Untersuchung dann gab, dass das aus dem Mittelalter war und dass das unecht war. Und das habe ich niemals geglaubt, denn ich weiß, naturwissenschaftliche Mittel, ich weiß von Kunstgeschichte, sind sehr begrenzt und neue Mittel wird geben. Und es gab neue Mittel und letztes Jahr war Untersuchung in Israel und in der Schweiz von dieses Leintuch und Folgendes wurde entdeckt. Da wurde aus einem Baum Pollen, wie sagt man das auf Deutsch? Köln wurde entdeckt, die nur von den israelitischen Wissenschaftlern, die keine Christen waren, nur von der Jerusalemer Gegend geben, auch von einer Teil von einer Münze, war imprägniert mit dem Bild von der Kaiser, der damalige Kaiser zu Jesu Zeit, und die feststellen, dass das Tuch kann nur aus der Jerusalemer Gegend kommen, es kann nur zu Jesu Zeit kommen. Das zusammengebracht mit dieser imprägnierte, mit einer Dornkrone, deswegen von Dornkrone, spielt keine Rolle, dass die Katholiken das als Reliquium, ich halte nichts von Reliquium, das ist echt. Es hat nicht mit katholisch, evangelisch zu tun, es ist ein Gottesbeweis. Einer von vielen, es gibt viel tiefere. Aber die Dornkrone, die Dornbusch, das ist ein ganz durchgehendes biblisches Thema. Mose, Richterbuch mit der Dornstrauch bis zu Jesu mit Dornkrone. Israel soll keinen König haben, aber Israel kriegt einen König. Denn Samuel, und das habe ich in meinem Samuel-Buch gezeigt, kommt in diese schreckliche Lage, dass er zwischen zwei Übel wählen muss. Entweder seine Söhne weiter einzusetzen, und die sind kein guter Priester und können kein guter Richter sein, und die sind abseits in Beersheba, abseits in jedem Sinne, die nehmen Geschenke und so weiter. Oder Israel einen König zu geben, denn Israel will wie die Heiden sein, ein König zu haben, wie die Heiden. Genau wie die Heiden, und ein Jude darf nicht wie die Heiden sein. Und warum kommt Samuel in diese Lage? Weil ein sündiger Mensch ist. Warum kommen wir in die Lage, dass wir zwischen zwei Übel wählen müssen? Weil wir sündige Menschen sind. Wenn wir nicht sündige Menschen wären, werden wir nie in diese Lage kommen. Samuel ist auch alles als vollkommen, so groß wie er war. Das zeige ich in meinem Samuel-Buch. Und er geht ins Gebet. Wenn wir in so einer Lage sind, wir gehen ins Gebet und wir fragen dem Herrn. Und der Herr sagt, gib Israel einen König. Und da Samuel ist absolut verdutzt, weil es steht doch das Alte Testament, Israel darf kein König, Israel soll wie die Heiden. Und er wählt einen König Saul. Und das Interessante an Saul, und das habe ich in meinem Samuel-Buch ausgelegt, alles, was Saul erlebt von Samuel, gehört Gott. Bis das Essen hinein. Im zweiten Buch Mose steht zum Beispiel, dass die Fettschwanz für Gott gehört. Und Saul kriegt das, die Zehnte kriegt Saul. Das bedeutet, in die Einsetzung Saul ist die Einsetzung einer anstelle Gottes. Als ein Fingerzeichen gegen Israel. Trotzdem, Gott tut das. Saul spiegelt Israel. Unser Politiker spiegeln uns. Die Unehrlichkeit in die Parteien ist gespiegelt in die Wirtschaft bis hinein in die einzelnen Menschen heute. Deutschland ist ein unreines Land geworden und nicht nur Deutschland. Saul spiegelt Israel, weil Saul ist äußerlich stark, innerlich schwach und ungehorsam. Now, das Saul, bevor wir über Saul und David, müssen wir erklären, dass Saul ein idealer Typ ist für einen modernistischen Theolog. Sogar der große moderne Komponist, den ich bin für Kultur, das werden Sie schnell merken. Ich habe keine Angst vor großer Kultur, und wir sollen aufhören, kulturfeindlich in unseren Kreisen, denn sehr viele von den großen Komponisten, Dichter und Maler waren überzeugte Christen. Carl Nielsen, vielleicht der größte Symphoniker unseres Jahrhunderts, hat ein Oper geschrieben, Saul und David. Ich liebe Nielsen, aber ich liebe nicht, wie er das dargestellt hat. Saul kommt besser raus als David. Nicht nur das. Die Sünde Saul sind Sünde, die modernistische Theologen überhaupt nicht als Sünde betrachten würden. Zum Beispiel, er handelt immer menschlich. Heute wird Menschlichkeit anstelle Göttlichkeit. Das ist eine Grundproblematik in der Theologie. Mitmenschlich, menschlich sein. Die erste Problematik Saul, es gibt zwei, die Saul opfert anstelle von Samuel, weil seine Truppe fallen weg. 7 Tage warten sie auf Samuel, das Opfer zu Gott zu machen, als Priester. Samuel erscheint nicht, Saul wird ungeduldig, die Kämpfe fallen weg, es scheint, als ob die den Krieg dann verlieren wird, und sehr menschlich macht er das Opfer selbst. Das bedeutet, er macht sich zu Priesterkönig. Und wir werden im Lauf meiner Auslegung merken, dass der einzige Priesterkönig nach Samuel ist David. Und es gibt einen Priesterkönig vor Saul. Wer ist das? Melchizedek. Der ist auch Priesterkönig. Das ist eine durchgehende Linie. Melchisedek, David, Jesu als Priesterkönig. Saul gehört nicht dieser Linie. Das zweite ist, Gott gibt einen Befehl, bei einem Kampf der Bann zu machen. Das bedeutet, alles umzubringen, die Tiere wie die Menschen. Warum die Menschen umbringen? Weil werden Israel infizieren mit ihr Lehre und den Weg von Gott bringen, wie das später unter Salomos Zeit ist, und Israel wird ihr Heil verlieren. Na, das ist sehr unmenschlich, sagen die Leute. Das ist Gottes Befehl. Und was tut Saul? Er weigert sich, das zu tun, behält die beste Tier für sich und seine Leute, rein menschlich. Warum sollen wir die Tiere umbringen, den guten Tiere? Und verschont sogar den König. Und er wird von Gott verworfen. Genau diese zwei Übertretungen Sauls sind sehr menschlich zu unterstützen. Aber gegen Gottes Gehorsam. Und da sollen wir sehr klar sein, Gott will nicht menschliche Antworten, er will göttliche Antworten. Und die Vermenschlichung Gott hält so weit in unserer Zeit, dass unser Jesu-Verständnis nicht mehr von Göttlichkeit geprägt ist, sondern von rein Menschlichkeit. Sicher, Jesus ist Mensch geworden. Niemand zweifelt das, und er ist auch wahrer Mensch. Aber alles geht um das menschliche Niveau. Und ich muss sagen, ich als Jude nach Auschwitz kann nicht an Menschen glauben. Und was wir in der Straflage in Sibirien erlebt, was in Jugoslawien vorgeht und so weiter, ich glaube nicht an Menschen. Ich bin nicht zu Glaube gekommen wegen die frommen Leute. Weil ich glaube nicht, dass die frommen Leute so fromm sind, wie sie denken. Und ich auch nicht, weil ich ehrlich mit mir selbst bin. Ich bin zu Glaube gekommen wegen einer Person. Und deswegen bin ich hier. Und der heißt Jesus von Nazareth, weil er anders ist, weil er Gott ist. Saul ist ungehorsam gegen Gott. Und das ist viel schlimmer als menschlich ungehorsam. Luther war zum Teil sehr menschlich in seiner Art. Der wird kritisiert. Das ist subjektiv menschlich, weil hier stehe ich kann nicht anders, weil er die Göttlichkeit Jesus in den Mittelpunkt gestellt hat. Nicht sich als Mensch, er hat sich ständig als Recht bezeichnet, ich auch. Saul wird verworfen, weil er menschlich und nicht göttlich handelt und ungehorsam gegen Gott ist. Und dann kommt David. David ist der ideale König. Großer Glaubenskönig. Glaubenslieder, großer Kriegerkönig, gerechter König. Und doch ein Weibsbild ist er zur Strecke gestellt. Eine Warnung an Männer hier, eine Warnung an Frauen hier. Doch ein Weibsbild ist David zur Strecke gestellt. Sie heißt Bathsheba. In meinem Buch für unser 40. Hochzeitstag für meine Frau, Liebesgeschichte in der Bibel, habe ich David und Abigail behandelt, nicht David und Bathsheba. Bathsheba wartet Nacht vor seine Augen auf dem flachen Dach. David nimmt Bathsheba, begeht Ehebruch, schaut, dass ihr Mann umgebracht wird. Das ist Mord, und nicht nur ist er schuldig an der Mann, sondern an die anderen Krieger, weil der Mann muss sterben, sagt er zu seinem Hauptmann. Und andere müssen dann nachkommen an die Feinde, und die sterben auch. Das bedeutet, David ist Massenmörder. Lassen wir die Sache bei Namen nennen. Er ist verantwortlich. Paulus war auch der Weg, Massenmörder zu sein, wenn er in Damaskus das gelungen hat. Doch solche Werkzeuge kommt Gott ans Ziel. Merkwürdiger Gott. Ich wurde gefragt heute von einem Glaubensmann, was halte ich von Baraks Politik? Ich habe gesagt, mich interessiert viel weniger die Politik Israel. Mich interessiert die Kenntnis, Gott kommt ans Ziel trotz unserer Verfehlung, selten wegen unserer Leistungen. Er hat seine Wege, doch Irrung und Wirrung, ein guter Titel von Fontane, kommt Gott an. Das ist kein Grund, dass wir dann überleben sollen. Gott will, dass wir fromm leben. Aber doch ein Schindler, was er alles positiv gerichtet, er war Playboy und Alkoholiker. Das ist kein Grund, uns so zu leben, sondern zu schätzen, dass Gott kann ans Ziel kommen durch solche Gestalten. Now, David war so ein großer König, das sind die Chronikendarstellungen von David. David ohne Ehebruch und Mord dargestellt wird. Warum? Lesen Sie die Chroniken darstellen, kein Ehebruch und Mord, weil David wird idealisiert zu einer Art vollkommener, vorbildlicher König. Und dann kommt Jesu, der letzte Schritt in dieser Glied, dieser Kette. Jesus, der Sohn Davids, und das wird unser Thema, Jesus, der Sohn Davids, ein ständiges Thema bei dieser ganzen Sache, Jesus überbietet die Chronikendarstellung von David. In wen er, warum nimmt Jesus gerade Ehebruch und Mord als die zehn Gebote, der auslegt? Mose sagte euch, ich sage euch in der Bergpredigt, weil David Ehebrecher und Mörder ist, nicht weil die zwei wichtigsten Gebote sind, sind es gar nicht, das ist der erste Gebot. Die Luther sagt, enthält alle Gebote. Und er definiert Ehebruch als Begier außer die Ehe und Mord als Hass der Brüder. Lassen wir ihn klaren, wir sind alle Ehebrecher und Mörder in Gottes Augen. Wir sind gar nicht besser als die Pharisäer, eher schlechter, weil sie frommer sind. Wir sind alle Ehebrecher und Mörder. Und da, und dann Jesus lebt ohne Hass und ohne Begier. Und erfüllt im Geist, was David fleischlich nicht erfüllen könnte. Und Jesus starb als was? Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das ist die Vollendung dieser ganzen Linie. Und wenn Sie in eine Synagoge gehen, wer von Ihnen war je in eine jüdische Synagoge? Ich empfehle das jedem. Haben Sie gesehen, wie die Torarolle rausgeholt, am Herzen gehalten? Wissen Sie, was die Umdeckung der Torarolle ist? Der Krone, ein Königskrone und die Regale ein König. Gottes Gesetz ist König in Israel. Gottes Wort ist König in Israel. Und wenn Jesus wiederkommt und Israel ihn annimmt, dann werden sie verstehen, dass dieses Wort ist in Christus Fleisch geworden und er ist ihre Inri. Das ist diese ganze Linie, das Königslinie. Die Ablehnung der König, Samuels Lage, wo er dann trotz Israels falsche Wege, Gott sagt zu ihnen, gib denen ein König. Saul wird anstelle Gottes ständig, was er isst, was er kriegt, wird an Gottes Stelle gesetzt. Götzendienst, so ein König zu haben. Das ist sehr wenig bekannt. Und dann kommt Saul verworfen, der menschlich ist, und eine Fingerzeichen an die Theologie unserer Zeit. Die modernistische Theologie war alles nur um menschlich und nicht um Göttlichkeit, auch um Jesus. Nur der menschliche Jesus. Und Saul wird verworfen, weil Saul spiegelt Israel, äußerlich stark, innerlich schwach und ungehorsam. Das ist typisch Götzen. Stark, die Stärke. Hitler hat seine Leute um sich, die müssen 2 Meter hoch sein. Richtige Goliaths hat er um sich. Wie heißt es, dieser Standardführer der SS, die um Hitler waren. Das ist typischer Götz. Wir sind klein und wir sind froh. Mein Vater hat immer gesagt, David, die kleinen Menschen sind die kluge Menschen. Ja, das ist vielleicht auch ein Vorurteil, aber so bin ich erzogen. Ich habe kein Minderwertigkeitsgefühl, weil ich keine Größe bin. Und dann kommt aus David der große Glaubenskönig, der große gerechte König, der große Kriegerkönig. Er beinhaltet alles, was ein König hat. Und durch eine Weibsbilde ist es zur Strecke gebracht werden. Und Jesu, dann die Chronikendarstellung, die vollkommene Bild von einem König und dann Jesus, der überbietet das alles, in wen er definiert. Ehebruch in Geist und Mord im Geist und lebt ohne Ehebruch und Mord im Geist und starb als König der Juden. Das ist die ganze Linie, mit wem wir es zu tun. Die Bibel soll immer so verstanden. Biblische Auslegung ist immer gesamtbiblische Auslegung. Wir wollen nicht die Bäume für den Wald täuschen. Nicht hier steht geschrieben, sondern hier steht geschrieben in gesamtbiblischer Rahmen. Dazu, wir haben in dieser ganzen Problematik mit Saul und David die Problematik Herodes und Jesus, der wahre und der unwahre, der fleischliche und der geistliche König. Das wiederholt sich, der Saul ist der fleischliche eingesalbte, Herodes ist auch der König. Die 2 Könige, der weltliche König und der geistliche König. Heil Hitler oder Heil Jesus? Der weltliche und der geistliche. Und die sind immer in Auseinandersetzung miteinander. Interessant auch in diesem Zusammenhang, dass David als kleiner Knabe berufen wird. Durch den Mund von Säuglingen und Kleinkindern habe ich ein Mark zugerichtet. Psalm 8. David war so klein, dass als Samuel kam nach Bethlehem zum Vater und die 7 ältere Brüder vorgestellt und keine von denen. Und Samuel ist auch reingelegt. Er glaubt, der Älteste, der groß war, wie Saul, ist der Richtige. Und Gott sagt, er ist verworfen wie Saul. Und der kleine David ist gar nicht dabei, ist als Hirte auf die Felder. Noch keine gesamtbiblische Themen, Hirten und Herden. Die gute Hirten, die durch die ganze Bibel, und das fängt direkt an mit Abel, läuft die große Gestalt im Alten Testament, waren fast alle Hirten. und die Hirten sind die größte Versager. Die schärfste Kritik im Alten Testament geht gegen die Hirten. Hesekiel 34, Jeremia 23, Zacharia 11 und so weiter und so weiter. Und diese Themen David als Kind, Samuel ist auch vor ihn als Kind berufen. Und Jesus, der Sohn David, ist berufen vor die Entstehung der Zeit, weil er unbeschaffen ist. Er war von Anbeginn so angewiesen. Er nimmt nur menschliche Form an. Von Anbeginn zu Anbeginn berufen werden. Ein Wort vor, wir kommen zu unserem Text über David und Goliath. Ich will euch nur aufmerksam über zwei Feinheiten, die öfters übersehen werden. Warum nimmt David 5 Steine? Sie sollen sehr bewusst über was die Worte und die Bilder der Bibel. 5 bedeutet, ich brauche nur mit einer Hand mit dieser Heide fertig zu werden. Und schauen Sie, wie Goliath beschrieben, eine lange Liste über alles, was er anhat, über seinen Helm, über seine Größe, das ist biblischer Humor. Ich habe ein Buch geschrieben, Humor in der Bibel, das ist biblischer Humor, das Heidnische lächerlich zu machen, die Welt lächerlich zu machen, die protzt mit ihr großen Gestalten. Und wo erreicht man das? An Ziel, schauen Sie Grünewalds Darstellung in Isenheim Altar. Wer kennt das? Grünewalds Isen, das soll jeder, das ist große Verkündigung. Die großen Soldaten, die halten die Wache, ja? Und die stürzen um. Weil der Herr hat Macht in seiner Schwachheit. An sein Tod hat er Macht in sein Kreuz. Dann dazu eine andere Thema, die läuft durch diese ganze Bibel. Ich nenne euch nur zentrale Themen und wir werden dann in Einzelauslegungen immer wieder aufmerksam. Der Leidensweg der Erwählten Gottes. Eine Thema, die trifft, ich habe ein Buch geschrieben über Josef und Jesus, der Leidensweg der Erwählten Gottes. Bei Josef ist es sehr deutlich, dazu gehört David und dazu endgültig Jesus. Nur Jesus ist gerechter als Josef und David und seine Erfüllung. Seine heilsgeschichtliche Erfüllung ist endgültig Erfüllung. So, das sind alles zentrale Themen, die in diese Texte sind. Sie wollen auch existenzielle Bezüge, habe ich gehört von vielen, nicht nur Bezug zu Jesus, sondern Bezug zu uns. Glauben Sie nur am Anfang, glauben Sie, dass wir Christen das besser haben, weil wir Christen sind, weltlich gesehen? Nein. Nicht Halleluja sind, nicht ich erlebe ständig Wunder, das ist nicht unser christlicher Glaube. Als ich zu Glaube kam, eine Deutsche heiratet, meine Mutters letzte Wort war, 16 Jahre nach Auschwitz, geh nicht nach Deutschland und wenn du nach Deutschland gehst, bring mir keine deutsche Frau zurück. Ich ging nach Deutschland und ich habe keine deutsche Frau zurückgebracht, meine Frau ist Bayerin. Ja. Und im Moment, als das geschah, fing ein Leidensweg an. Mit meinen Eltern. Ständig. David, warum hast du das uns angetan? Als ob dich meine Frau heiratet, um meine Eltern zu verletzen. Das war sicherlich nicht mein Ziel und sicherlich nicht Gottes Ziel. Erwarten Sie nicht, wenn Sie Christen sind, dass Ihr Leben leichter wird. Sie werden schwer geprüft. Und ich sage euch eines. Und das ist nicht menschlich, sondern von der Bibel her. Gerade die schweren Wege, die Sie gehen, die sind die Wege Gottes Gnade. Wenn es ihnen zu gut geht, dann sind sie zutiefst gefährlich, zum Teil zutiefst gefährlich, wenn sie schwere Wege erleben. Gerichte, das ist der Weg Gottes Gnade, Gottes Gericht und Gottes Gnade. Menschen kommen zu Glaube und werden vertieft in Glaube, nicht durch das schönes Essen, das schönes Leben, die schönen Strände von der Karibik, und ich empfehle niemandem, dahin zu gehen, da kommen sie bankrott zurück. Wir waren gerade da eingeladen, ist unvorstellbar teuer, ja. Sondern wo wir wachsen im Glauben ist, wenn wir Not erleben. Ich kann mich erinnern, als ich Vikar war in Tübingen, ein gläubiger Pfarrer, ich war Vikar, und da war jemand in die Gemeinde, ihr Mann hat Ehebruch gemacht, er war Heide und sie war Christ. Und der Pfarrer hat gesagt, Sie haben recht, Sie werden gewinnen. Ich habe gesagt, gerade weil Sie weg haben, werden Sie verlieren. Und leider habe ich recht gehabt. Sie verlor. Er vertraue nicht auf die Welt. Wir Juden vertrauen uns nicht auf die Welt, denn wir wissen, was die Welt uns bringt. Das Wort Welt ist das negativste Wort in der Bibel. Lesen Sie Johannes Evangelium. Sogar Israel kann Welt werden gegen Jesus. Welt, aber die Welt auch in uns. Wenn Sie ehrlich mit sich selbst sind, Ihr Glaube ist vertieft, vor allem durch Not, durch Krisen, wo Sie immer mehr abhängig auf Christus geworden und wo Sie merken, es gibt keinen Halt mehr in dieser Welt. Lassen wir ehrlich mit uns selbst sein und lassen wir hoffen, dass der Herr uns in Krisen bringt und auch Deutschland in Krisen bringt, dass wahre Glaube wachsen kann. Gottes Gericht und Gottes Gnade sind eine unzertrennliche Einheit. Nochmal, nicht menschlich, weil wir sind verlorene Menschen, sondern von Gott aus verstanden. Na, wir haben sehr spät angefangen. Ich mag vielleicht Viertelstunde jetzt. Können Sie noch ertragen, Viertelstunde? Sie merken, ich bin jemand, der packt viel in diese Vorträge. Erwarten Sie nicht, dass Sie das alles schreiben oder erinnern können. Darüber habe ich ein Buch da hinten. Können Sie nachher lesen. Das kriegen Sie dann alles, was drinnen ist. Vielleicht nicht. Denn jedes Mal, dass ich einen Vortrag halte, kommt das alles anders raus. Leute sagen zu mir, ich bin gespannt, Herr Pfarrer, was heute Abend kommt. Ich antworte immer, ich bin auch gespannt. Ja. Jetzt sind wir nach Goliath, David und Goliath. Und wir wollen mit 1. Mose 18 anfangen und ich schlage vor, 1. Samuel. Was habe ich gesagt? 1. Oh, na, das wollen wir. Ja, es fängt alles noch mit 1. Mose 1 an, aber wir wollen, guten Abend, kommt jemand hier, ein Spätleser? Ja, okay. Wer sind Sie? Wir haben uns alle vorgestellt.
Ich habe hier
im Haus. Okay, gut, ich habe hier im Haus. Okay. Wir werden, wenn ich darf, mit 1. Samuel 18, und wir gehen durch alle zentralen Texte, die mit Saul und David zu tun. Nicht mit Texten, die irgendwo abseitig geht, sondern nur mit diesem Thema Saul und David. David gewinnt Jonathan zum Freund. Als David aufhörte hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Jonathan ist eine der interessantesten Gestalten in der Bibel, denn Jonathan ist der älteste Sohn Saul und soll der Nachfolger Saul sein. Jonathan merkte mehr und mehr, dass David der Nachfolger sein wird. Na, denken Sie, was für innere Zwiespalten dieser Mann gibt. Er ist ein sehr guter und treuer Freund, David. Und er soll der Nachfolger sein. Und er weiß, David ist der Nachfolger. Und trotzdem hält er zu David. Warum? Wegen seiner Glaube. Er weiß, das ist Gottes Weg und das ist Gottes Verheißung. Und wir können auch in diese Zwiespalt als Deutsche im Dritten Reich. Sollen wir zu Hitler und sein Weg oder sollen wir zu den Juden halten, weil wir wissen, Gottes Weg geht über Israel und geht nicht über die Hitlers und die antichristliche Gestalten. Aber das kann uns öfters im Leben treffen, diese Zwiespalt in uns als Glaubensmenschen. Halten wir an unsere eigene Verheißung? Denn Jonathan hat eine große weltliche Verheißung. Er ist der älteste Sohn Saul und ist eine sehr gute Person, wird sicherlich ein sehr guter König. Merken Sie, wir leben öfters in dieser inneren Spaltung, was unser Glauben uns sagt und was unser Ehrgeiz und unsere eigene Zielsetzung uns sagt. Und da kann es hart um hart gehen. Und dann müssen wir lernen, einfach, dass Gottes Wege und Gottes Ziel das Entscheidende sind und nicht meine Wege und mein Ziel. Christsein ist nicht leicht. Ich kann euch sagen, Jude sein war nie leicht. Glauben Sie das, dass je leicht war, ein Jude zu sein in dieser Welt? Denn die Welt ist gegen Gottes Verheißung. Jonathan ist aber eine sehr gute Person. Interessant wird auch Sauls Tochter Michael. Sie kommt auch in eine Zwiespalt. Und Saul nahm ihn an diesem Tag zu sich und ließ ihn wieder in sein Vaters Haus zurückkehren. Das Interessante ist, wie David an den Hof kommt. Saul ist krank. Das ist die erste Benutzung von Musiktherapie, die wir kennen, die heute sehr modern wird. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich überspannt bin, ich lege mich hin und höre ein Heidenstreichquartett, der mein lieblingster Komponist, der für mich sehr komprimiert, sehr innig, oder ich höre von Schutz. Mein Geschmack ist Klassik, nicht Barock. Ich höre Klassik, Haydn und Mozart oder Renaissance-Musik. Ich lege mich hin und höre innige Musik und das führt zu einer inneren Ruhe. Für Sie ist es besser, die Bibel zu lesen. Bei mir nicht. Wissen Sie warum? Wenn ich die Bibel lese, erlebe ich innere Unruhe. Ja? Warum? Weil im Moment sage ich ja, was will Gott hier sagen und wie soll das auslegen? Und im Moment ist Jaffin in sein Geschäft, ja, wenn man das Geschäft nennen will. Und da komme ich zu keiner Ruhe. Ich kann mich nur ausruhen, wenn ich weg von der Bibel komme. Aber das ist kein guter Rat für euch. Aber trotzdem können Sie Haydns Quartetten und so weiter auch hören, ja. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hat ihn lieb wie sein eigenes Herz. Sie werden zueinander halten. Und gab ihn als Zeichen dieses Bunds ein Roch aus. Na, das Roch hat auch mit des König Roch, der König Mantel, auch bei Jesu, die ungeteilte Roch, wo vier Heidensknechte werfen den Los um sein Gewand. Sie wissen, was diese Zeichenhandlung bedeutet. Da wissen Sie wahrscheinlich nicht, wenn Sie nicht das von mir gelernt, weil ich glaube, es ist unbekannt. Das bedeutet, dass die Erwählung, das Roch, das Kleid, Josefs Kleid, Samuels Kleid, Zeichen der Erwählung, unser Kleid, wenn wir hart bis ans Ende, Wein gewaschen, weiß den Himmelreich, dass das an die vier Heidenknechte Johannes in sein Reich gehen wird. Das bedeutet, die vier bedeutet von alle Himmelsrichtung und das Heil wird an die Heiden, unbekannt, die wissen auch nicht, dass es ein Zeichenhandlung ist, das Heil wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtung gehen. Das Roch bleibt aber ungetrennt, denn das ist die Kirche oder Gemeinde im Geist. Das ist nicht die Gemeinde im Fleisch. Augustin Luther, die Gemeinde im Geist ist nicht die Ökumene des Fleisch, welche Rom oder Genf heißt, sondern die Ökumene des Geist. Das bedeutet, wie Bruno Schäffbuch einmal sagt, wir werden uns sehr überraschen, was wir im Himmelsreich erleben. Aber trotzdem bleiben wir an unserer Glaubensauffassung, welche unsere gute evangelische Glaubensauffassung. Aber mit Erkenntnis, dass es wird viel Katholiken im Himmelreich geben, Ostkirche und so weiter. Bitte lassen wir nicht glauben an die alleinselige machende evangelikale Auffassung von Gott. Denn das ist genauso übel wie die alleinselig machende katholische Kirche. Und es gibt viele, die das glauben. Nur evangelikale Christen kommen in den Himmelreich. Das ist reine Quatsch. Das endet nicht. Es endet nicht an, dass wir halten an unserer Auffassung als lutherische oder als evangelische Christen, die biblisch sind in unserer Freikirche oder Landeskirche und so weiter, aber mit einer Kenntnis, dass wir gute Kontakt mit katholischen durch das Wort und Beten. Gibt jemand hier das gegen, wenn ich bete und Bibelstunde mit katholischen Christen halten? Nein. Ich war sehr überrascht, dass kein katholischer Christ hier ist. Ich erlebe Land auf und ab katholische Christen, die sehr stark Interesse an das Wort haben. Und ich kenne eine evangelikale Frau, die eine Bibelstunde hat, nur für katholische Christen, weil sie wohnt in der Mitte von nur katholischer Landschaft. 50 Frauen kommen nur, katholische Frauen, nur um Gottes Wort zu verstehen. Ist das übel, weil sie katholisch sind? Wer meint, dass das übel ist? Wer meint, dass das übel ist, hat viel zu lernen. Aber ich habe erlebt in einer pietistischen Gemeinde in Württemberg, Menschen, die wirklich glaubten, in Himmelreich kommen nur, werden wir nur Maultaschen und Spätzle kriegen, ja. Das gibt solche wie das, aber ich glaube auch, dass die Thüringer Bratwurst hoffentlich wird auch dazu haben, oder? Was meinen Sie, Bruder Decker? Thüringer Bratwurst auch, ja? Vielleicht die Nürnberger auch, ja? Ist ein Bund, und ein Bund des Roch. Und das Roch hier spielt eine bestimmte Rolle. Hier, wir gehören zueinander. Das Königtum hier, er wird mit der Zeit merken, dass David ist der König. Er merkt das nicht sofort, aber bald merkt er das. Und das ist das Weg zu diesem Roch, die Jesus hat. Und die beide sind berufen als Könige. Eine von das Gesetz und die andere von Gott. Und sie sind verbunden in diesem Bezug zum Königtum. Aber Jonathan dann in Bezug zu seiner persönlichen Anhänglichkeit an der wahre König und bereit ist, seine eigene Königtum aufzugeben. Er gibt das Roch zu David. Das ist das Roch später Jesu, der Erwählten. Gab ihn David dazu Rüstung, dass David wird Krieger für Israel sein. Er ist gegen Goliaths Schwert, Bogen und sein Gurt. Ich weiß nicht, was ein Gurt, im Passagurt, gürte dich zum Auszug, zur Befreiung. Und auch die Gurt mit Petrus. Andere hat dich Du hast dich selbst gegürtet und dein eigener Weg ging. Und jetzt wird ein anderer dich Wege zeigen, dass du nicht gehen willst. Zu mehrterer Tod. Gürt Gott als Zeichen, der Weg zu befreien. Und David wird der Weg zu befreien gehen in Verfolgung. In Leiden. In gejagt sein. Wird er gereift zu der wahren König Israel. Die Gott. So, das hat alles zeichenhafte Bedeutung. Das Roch. Als Zeichen der Erwählung, Rüstung, Schwert, Bogen, als Zeichen des Kämpfen der Kraft, die er braucht. Jesus wird die endgültige Heilige Krieg für uns führen, der Sohn Davids und des Gott gürten sich zur Befreiung, zur Freiheit. Alle diese Bilder haben tiefe, zeichenhafte Bedeutung. Das sind alles steht da und das passiert fleischlich, aber es hat eine geistliche Bedeutung. Sauls Eifersucht auf David, jetzt fängt die Sache an. Und David zog in den Kampf und richtet alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Es begab sich aber, als David zurückkam von Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen. Und die jauchzten mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen in Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, David 10.000. Das ist jetzt das Problem. Saul weiß, dass er ist verworfen. Das haben wir vorausgesetzt, er weiß das, der ist verworfen. Samuel sagt ihn, jetzt weiß der, wer der neue König wird. Wissen Sie, jede starke politische Persönlichkeit hat große Probleme, Menschen neben sich zu dulden, die Eigenqualität. Biedenkopf und Spät war geistig Kohl überlegen, nicht in ihr Machtverständnis, sondern geistig. Und deswegen sind sie am Rand gestellt. Und das läuft durch die ganze Bibel, nicht nur durch die ganze Bibel, sondern durch die ganze menschliche Geschehen. Starke Persönlichkeiten wollen selbst herrschen. Das war das Kohl-System. Kohl war ein sehr guter Führer Deutschland, ein sehr guter Politiker, hat viel für Deutschland erreicht. Und in seiner Stärke, und das ist auch biblisch-psychologisch, liegt seine Schwäche. Das Kohl-System mit Geld, seine Ordnung und nicht jemand dulden neben ihn. Denn Biedenkopf ist sehr klug und so ist Spät. Und beide hat er auf die Seite gestellt. Und so wird es mit Saul sein. Saul ist der König, er wird keinen neben ihn dulden. Er wird eifersüchtig über Menschen mit besonderen Gaben. Schauen Sie jemanden wie Mozart an. Mozart hat eine sonderbare Begabung, eine ungeheure Begabung. Alle waren eifersüchtig auf ihn, außer einer. Das ist Joseph Haydn, der sicherlich ihn ebenbürtig war und stand zu ihm wie ein Vater. Hat keinen Grund eifersüchtig, weil er hat gewusst, ich bin genauso gut wie er und ich schätze ihn. Und das ist das Problem mit Menschen, die besondere Gaben haben. Lehrer in die Schule, die besonders die Kinder packen, die anderen Lehrer werden eifersüchtig. Pfarrer, die volle Kirchen haben, die anderen Pfarrer werden eifersüchtig. Leider ist das so, oder? So ist das. Gaben führen sofort zu Problemen. Das soll man lernen. Die führen sofort, weil diese Eifersucht steckt in jeder von uns und vor allem in jemand, der verworfen ist wie Saul. Der weiß, ich bin nicht mehr König. Und wer ist denn der an meiner Stelle? Ich bin verworfen. Und jetzt weiß der das. David ist mehr als ihn. Da grimmt Saul sehr und das Wort missfiel ihn. Und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ich glaube, 1.000 ist genug. Er soll auch dankbar. Für wen tut David das? Für Saul. Für Israel. Ist Saul König über Israel? Denkt er an Israel oder denkt er an sich selbst? Wenn ich was kritisch über Kohl sagen darf, wenn Kohl wirklich für die CDU da ist, dann warum tut er, was er jetzt tut? Er hat immer gesagt, ich tue das für die CDU, habe ich das getan. Aber wenn es geht um seine eigene Ehre, wird das wichtiger, als wo er behauptet, für die CDU. Lassen wir ihn klaren. Wir alle Menschen denken zuerst an uns selbst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind sie Engel. Ich bin kein Freund von Sigmund Freud, ein Feind von Sigmund Freuds Psychologie. Aber Freud war biblisch in seiner Entlarvung des Egoismus in das Menschsein. Lassen wir ehrlich sein, wir denken zuerst an uns selbst. Die Engländer haben ein schönes System aus das gemacht, der englische Liberalismus. Weil ich denke an mich selbst, ich schaue, dass mein Feind auch Gutes kriegt, dass ich werde nicht von dem Feind in Not kommen, weil ich gebe ihm auch, was er braucht, um meinen eigenen Schutz. Das ist die klugste Art, sich selbst zu schützen aus Egoismus, der englische Liberalismus. Da war ein Gebiet von mir in meiner Doktorarbeit, diese Thematik. Sehr klug menschlich. Das bedeutet nicht Konfrontation mit den Feinden, sondern gibt die Feinde was, dass wir verbunden sind, dass ich geschützt werde. Der Mensch ist da, sich selbst zu schützen. Und deswegen steht es in der Bibel, wir müssen mit Christus sterben, um mit ihm zu leben. Das bedeutet, diese Ich-Sucht, diese Ich-Betonung, muss immer wieder durch Gottes Wort in Frage gestellt, dass er wichtiger für uns sein wird, als wir für uns selbst. Wahre Liebe. Meine Frau und ich haben eine sehr gute Ehe seit 38 Jahren. Wir harren bis ans Ende. Ich glaube, das ist einer ihr Lieblingstext. Ja, 38, ich sag nicht. Ja. Fast jetzt habe ich meine Gedankengänge verloren. Liebe überwindet den Egoismus. Liebe ist Christus. Liebe überwindet Egoismus, dass eine andere Person mindestens so wichtig für uns sein kann, als wir uns selbst. Glaube überwindet Egoismus. Wir müssen mit Christus sterben. Christus ist die Liebe und er überwindet den Egoismus durch die Liebe. Da grimmt Saul sehr und das Wort missfiel ihn. Er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihn wird noch das Königtum zufallen. Jetzt. Er weiß. Und Saul sah David Schiel an von dem Tag an und hinfort. Ja, Schiel ist auch eine physische Art zu sehen. Na, es gibt Leute, die sehen, diese Sache, kann jemand ein anderen ins Gesicht schauen? Es gibt diese Aussage, wenn man einen anderen nicht ins Gesicht schauen kann, dann ist man nicht ehrlich gegen ihn. Und ich bin sehr verdächtig über diese Sache. Ich kenne sehr schüchterne Leute, die nicht wirklich fähig sind, andere Menschen in die Augen zu schauen, weil sie schüchtern sind. Man muss das sehr überlegen, wenn Sie jemanden sehen. Es gibt Leute, die immer zu mir kommen und schauen mich so an, in die Augen, ja, mit bohrendem Blick. Das gefällt mir nicht, auch nicht unbedingt, ja. Man kann das tun, um zu überdecken andere Gedanken. Ich kann mich erinnern, in Mannheim habe ich einen, der immer gegen mich im Hintergrund gehandelt. Das gibt jeder Fahrer, hat solche Leute. Und er hat mich immer auf die Straße so gegrüßt, schaut mich genau in die Augen an. So, Vorsicht mit dieser allgemeinen psychologischen Aussage, das ist nicht immer der Fall, es ist der Fall, aber mit Saul. Am anderen Tag kam das böse Geist von Gott über Saul. Kann das böse Geist von Gott kommen? Führe mich nicht in Versuchung. Ja, das böse Geist kann von Gott kommen. Man sagt, Jesus ist lieb und nett und so. Schauen Sie, wie spät Saul kommt gegen David, nachdem er seine Leute vorausgeschickt hat. Und wie das böse Geist kommt ihnen, wie er sich aussieht in den Schlamm, ist das Heilige Geist? Ist es ein Geist von Gott? Aber ist das gut? Ist das das Heilige Geist? Ist ein Geist, der von Gott kommt? Aber es ist von Gott, um Saul zutiefst in Frage zu stellen. Wie er die Binde über Pharao, wie er sein Herz verstockt, das tut. Und Israel auch die Binde über die Augen. Gott kann auch Dinge tun als Zeichen des Gerichts. Und das böse Geist kann Zeichen des Gerichts. Und es ist trotzdem Geist Gottes. Nicht Heiliger Geist, wie wir das verstehen, aber es ist ein Geist, das von Gott kommt. Deswegen sollen wir die Geister prüfen und das Beste behalten. Und ich muss hier was sehr zentral sagen in unseren Kreisen. Wir sind sehr naiv als Menschenkenner. Wir gewinnen den Eindruck, wenn jemand fromm ist, ist er immer fromm, und wenn er unfromm ist, ist er immer unfromm. Wir sind entweder gut oder böse, das ist alles so, zeigt keine Menschenverständnis überhaupt. Was sagt man zu Schindler, der Playboy ein Alkoholiker war und mehr für mein Volk getan hat als alle die Frommen zusammen? Was sagt man über ihn? Die Antwort ist, wir verneinen, dass der Playboy ein Alkoholiker war. Und wir bejahen, was er für Israel getan hat. Wir sind nicht da, Menschen zu urteilen. Zu wem gehört das, Menschen zu urteilen? Das gehört Gott. Wir sind da, die Geister zu prüfen. Was sollen wir zu Oettinger sagen? Der Geist ist Gottesdienst gehalten für die Geister. Abends hat geläutet 3 Uhr in die Früh und die Geister, das sind die großen Pietisten. Sollen wir sagen, weil ein großer Pietist ist, soll man Geistergottesdienst halten? Sicherlich nicht. Was sollen wir zu Martin Luther sagen? Martin Luther war am Ende seines Lebens ein rabiater Antisemit, weil die Juden sich nicht bekehrt. Sogar seine letzte Abkündigung, sagt mir Rolf Schäffburg, vertreibe Juden aus diesem deutschen Land. Das ist der große Reformator. Sollen wir dann den Reformator verneinen, weil er so böse Sache am Schluss getan hat? Selbstverständlich nicht. Wir sollen sagen, was er am Schluss getan hat, ist böse, und was er vorher getan ist richtig. Gott ist da, das zu urteilen. Und wenn Sie glauben, dass die frommen Leute immer fromm sind, dann schauen Sie in Ihr eigenes Herzen. Und das tue ich auch. Verloren und selbst gerettet in Christus. Ich bin sehr lutherisch in dieser Sache. So ist das nicht. Ich habe einen Aufsatz in dieser Band über Gauguin. Es gibt jetzt die dritte Bibel von der Bibelanstalt, der Rembrandt-Bibel, der Chagall-Bibel, der Gauguin-Bibel. Mit Recht, Gauguin ist ein großer christlicher Maler und ein schrecklicher Mensch. Ich habe geschrieben, kann ein schrecklicher Mensch ein großer christlicher Maler? Und die Antwort ist, bei Gott ist gar nichts Unmögliches. Und es gibt viele fromme Maler, die sehr schlecht malen. Süß und sentimental, und das ist Kitsch. Wir haben immer dieses Problem bei unseren Kindergärten. Wir wollen nur fromme Leute. Aber nicht immer fromme Leute sind die beste Kindergärtner. Glauben Sie, dass wenn jemand fromm ist, dass er unbedingt die beste Kindergärtner ist oder der beste Arzt? Es gibt sehr Unfromme, die sehr viel besser sind. Aber wir haben trotzdem nur die Fromme genommen. Fangen Sie an zu merken, dass bei Ihrem Selbst, dass viel Dunkel in unser Herzen ist. Und wenn Sie das nicht merken, kennen Sie sich zu wenig. Gott will das ans Licht bringen. Das ist der Weg der Heiligung. Das ans Licht zu bringen, das Dunkel. Und deswegen spielt Buße so eine zentrale Rolle durch die ganze Schrift. Lernen wir zu urteilen, nicht pauschal. Er ist fromm, deswegen tut er alles gut. Wir haben nur einen, der nicht versagt. Wenn Sie glauben, dass fromm uns schützt, dann schauen Sie die Jünger bei der Kreuzigung Jesu. Welche Junge ist dabei bei der Erhöhung Jesu? Nur eine. Gibt ein Glaubensbekenntnis ab? Überhaupt nicht. In die zentrale Erlebnis Jesus für uns versagen wir total. Nur eine, das ist Christus. Unser Glaube ist auf ihn gegründet, nicht auf unsere Frömmigkeit. Oder auf vorbildliche Menschen. Vorsicht für die vorbildlichen Menschen. Wir erleben jetzt große Überraschungen in die Politik mit Menschen, die wir glaubten, vorbildlich. Kein Mensch ist vorbildlich. Jeder Mensch versagt irgendwann. Oder glauben Sie, dass es Menschen gibt, die nicht versagen? Dann sind sie Engel. Ja? Bei goldenen Flügeln habe ich heute keine gesehen. Wir müssen lernen, etwas differenzierter von uns selbst zu sehen. Böser Geist von Gott über Saul, und er geriet in Raserei in seinem Haus. Ja, es gibt auch Christen, die auch in Raserei gerieten und behaupten, dass das der Heilige Geist ist. Die fallen am Boden, die krähen wie ein Huhn. Ich könnte wie ein Dackel bellen. Ja, na, das ist ein Dackelgeist, das ist kein Heiliger Geist, wenn ich weiß. Ich habe mein Dackelbellen beigebracht. Ja, er könnte nicht bellen zuerst, mein Dackel. Er ging nur so. Hatte ein Minderwertigkeitsgefühl. Ich habe gedacht, psychologisch schlecht für ihn. Ich habe ihn auf den Sofa gestellt und ihn angebellt. Habe ich ihn eingebellt, genau wie ein Dackel. Wenn ich belle, alle Dackel bellen. Ja, und er guckte mich an, sowas hat er nie, er war ein kluger Hund, ein kluger Dackel, guckte mich an, von Kopf zu Fuß, und hat nie einen zweibeinigen Dackel gesehen, ja? Ja? David aber spielte auf den Seiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte, und Saul hatte ein Spieß in der Hand, und zückte den Spieß und dachte, ich will David an der Wand spießen. David aber wich ihn zweimal aus. Diese wunderbare Darstellung von Rembrandt, es gibt mehrere, David spielt und Saul tut Buße. Wie manche Alkoholiker Buße tun. Ich trinke nicht mehr bis den nächsten Abend. Ja? Das ist das Problem. Saul tut ständig Buße. Aber denk mal an dieses Bild und lernen Sie von Bildern. Große Maler öfter sehen Dinge, die große Theologen nicht gesehen haben. Dieses Bild. Eine mit dem Spieß und eine Glaubenslieder auf die Seite. Der weltliche böse König, der wahre innige König. Der Spieß gegen die Saiten, gegen die Musik, der Glaubenslieder. Und welcher hat das letzte Wort, die Spieß oder die Glaubenslieder? Die Glaubenslieder haben das letzte Wort, nicht die Mächte und Kräfte dieser Welt. Und hier in die Mächte der Welt, die Macht der Welt, und Sie werden merken im Laufe unserer Auslegung, dass Israel hält zu Saul und nichts zu David. Ständig hält sie zu Saul und nichts zu David. Das ist das Verhängnisvolle. Und wir, was haben wir getan mit Hitler? Wir halten zu Hitler und nicht zu Jesus. Aber das läuft doch die ganze Geschichte, nicht nur das deutsche Volk, sondern alle Völker.
Lassen wir dieses Bild nie von Augen wegbringen. Der Spieß und der Glaubenslieder. Meine Kraft ist in den Schwachigen, in den David mächtig. Meine Kraft ist in der gekreuzigte Jesus, der wahre König, der innere und Heiden Heiland. In ihn ist die wahre Kraft, nicht in die, die ihn an Kreuz bringen. Lernen wir das innig, wenn wir Glaubenslieder zu dem Herrn, wie David das gesungen hat. Hier ist die wahre Macht und hier ist die Macht der Zukunft. Im Himmelreich wird nicht gepredigt, es wird gesungen sein. Amen, wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, dein Weg sind sehr verborgen. Wir haben die nicht im Hand, auch unsere Frömmigkeit hat die nicht im Hand. Wir bleiben gehorsam, weil du das haben willst. Wir bleiben unter dein Wort, unter dein Kreuz. Wir leben aus Vergebung. Das ist, was du willst. Dass wir immer wieder erneuert werden. Dass du uns weiterführen kann aus deiner Kraft auf deine gute und gerade Wege. Auch wenn unsere Wege nicht immer gut und nicht immer gerade sind. Und wir bitten dich, arbeitest du auf uns, dass wir merken, wie es wirklich mit uns ist und wie nötig wir dich haben. Dein Liebe, dein Vergebung, dein Führung. Lass uns nicht blind zu den Mächten und Kräften der Welt, des saulinischen, herodianischen Mächte in jede von uns, dass wir beugen diese Mächte und Kräfte. Nein, Herr Jesus, lerne uns, unter dein Kreuz uns zu beugen, unter dein Schwachheit, unter dein Liebe und Versöhnung. Denn in dir ist Kraft und Zukunft und dein Reich. Amen. Singen wir was und dann sage ich was über die Bücher. Auch Leute, die glauben, Juden haben Interesse an Geld, deswegen nimm nie ein Honorar. Und das ist ein zweiter Grund, warum ich kein Honorar grundsätzlich nicht nehme. Was ich aber will, ist biblische Vertiefung. Und dieses Buch brauche ich das nicht was darüber sagen, denn das ist, was Sie kriegen, die nächsten heute und morgen und übermorgen Vormittag. Saul und David, die aufregendste und eine die tiefste Geschehen im Alten Testament. Die ist mein Lieblingsbuch. Lebensrhythmen. Ich bin Lyriker. Ich weiß nicht, viele Leute wissen das nicht. Wie Sie vielleicht nicht wissen, dass Manfred Sieberhalt eine großartige Literar kenne ist. Wir haben miteinander in Mainz was. Er hat mich zu Seminar eingeladen. Er hatte auch in seiner Habilitationsschrift über der verlorene Sohn in amerikanischer Literatur ein Gedicht von mir sehr ausführlich behandelt. Ich bin nicht gegen Kultur, sondern ich bin sehr kulturfreundlich. Und das ist ein Problem in unseren Kreisen. Ich habe dieses Buch geschrieben. Ich lese, was ich dazu sage. Dichtung, und das ist keine Unterhaltungsliteratur, ich bin Dichter. Meine Bücher sind in namhafter Verlag in Israel, Amerika und England als Lyriker und ich bringe das in Prose hier in deutscher Sprache. Dichtung bedeutet unter anderem eine Sensibilisierung gegenüber unseren Mitmenschen. Glauben Sie, dass Sie Menschen auf den Weg zu Jesus helfen kann, ohne sensibilisiert zu denen? Nur einfach missionarisch zu reden, ohne zu wissen, mit wem sie es zu tun haben. Manche denken so, da helfen sie niemand. Sie müssen sensibilisiert zu dir gegenüber. Wer ist dieser Mensch? Was ist seine Interesse? Was für eine Person? Wann kann ich reden? Wann soll ich schweigen? Das kommt durch Gebet, aber das kommt auch durch Menschenkenntnis. Und viel von uns fehlen an das. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich Gehirnhautblutung gehabt habe, die lebensgefährlich ist, und meine Frau in Angst und Beben war, einer hat angerufen für die Gemeinde, oh, mein Vater starb an das, was ihr Mann hat. Glauben Sie, dass das große Trost meine Frau damals bereitet hat? Ja, ja, wir müssen lernen, sensibilisiert gegenüber unseren Mitmenschen. Und das ist die Zielsetzung dieser Dichtung. Gegenüber uns selbst wissen wir, wer wir sind und wozu wir alles fähig sind. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, da wir müssen uns immer tiefer mit unserer eigenen Schwäche und Problematik, dass wir das den Herrn übergeben können. Deswegen ist er für uns gekreuzigt. Gegenüber die Gegenstände unserer Welt. Wissen Sie, was für Rolle Gegenstände ist? Ich bin eine ungeheuer wichtige Rolle in unserem Leben. Frauen wissen das von ihrem Zimmer und ihrer Beziehung zu diesem Zimmer. Ich gebe euch ein Beispiel. Mein Vater ist gestorben, er war 94 Jahre alt. Meine Cousine hat angerufen, merkwürdigerweise. Und sie rief an und sagt, wenn es mein Vater, sie hat gerade ihr Vater verloren, deswegen wahrscheinlich rief sie an, würde ich sofort hier kommen. Ich werde niemals vergessen, in welchem Zimmer ich war, die Telefon da, in welche Richtung ich geschaut und die Gegenstände, die da waren. Und die werden sicherlich in meine Träume wieder zurückkommen. Wir erleben Dinge, wichtige Erfahrungen in bestimmte Zusammenhänge. Und was diese Zusammenhänge werden auch eingeprägt in die Gegenstände, in denen wir leben. Das haben große Künstler, große Maler gewusst. Und das wird uns sehr viel helfen, uns selbst besser zu verstehen, dass wir andere im christlichen Sinne verstehen und helfen kann. Gegenüber Gedankengänge und Gefühle. Was sehr wichtig in diesem Buch, wie in alle meine Prosa, geht um die Bildsprache. Ich habe ganze Teil über Bilder, denn die Bibel redet doch Bilder. Und wenn wir lernen, mit Bildern umzugehen, lernen wir, mit der Bibel umzugehen. Hirte und Herde, fließende Wasser, Licht und Finsternis, sogar abstrakte Worte wie Gerechtigkeit. Manche denken, ja, Gerechtigkeit, das kommt aus Offenbarung, nicht wahr? Reiner Unsinn, wissen Sie, wo das kommt? Alles kommt aus dem Alten Testament. Wer weiß, wo die Gerechtigkeitssymbol im Alten Testament kommt? Die dritte Vision von Amos, die Waage der Gerechtigkeit. Das geht über Offenbarung und so weiter, bis in unsere Gerichtshöfe. Das ist mir das Wichtigste, diese Sensibilisierung, Lebensrhythmen. Ich bin alt geworden. Ich habe das neulich bemerkt, was mir sehr ärgert, muss ich sagen. Ich habe mich immer für sehr jung gehalten und es ärgert mich, dass ich alt geworden. Ich habe das neulich bemerkt durch zwei Sachen. Ich fragte einen Teenager, ich fragte ihn, wie alt schätzt ihn mich ein? Weil ich glaube immer, dass ich jünger ausschaue als. Er sagt 75. Seitdem habe ich niemand mehr gefragt, wie alt ich ausschaue, ja? Das war das Erste. Und dann neulich war ich eingeladen in zu einer Kreis, eine Gemeinde. Und der Laienvorsitzende hat mich abgeholt und ich habe ihm gesagt, der Mann ist sehr alt. Und dann fragte ich, welcher Jahrgang, er war 10 Jahre jünger als ich. Und als ich das erfahren hat, weil dann kriege ich das Alterserscheinungen, ja? Das Buch heißt Lebensrhythmen. Caspar David Friedrich, einer der größten christlichen Maler, über wen ich auch ein Buch geschrieben, der geheimnisvolle Gegenwart Gottes. 3 Lebensphasen, als Kind, als Mann, als Greis. Die Rhythmen der Zeit, die Wellen der Zeit, durch wen wir gehen, der Ozean, das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Alles christliche Vertiefung durch Bild. Wer will eine unlesbare Unterschrift, ich stehe gerne zur Verfügung. Ich habe nie besser als 5 in Schönschrift gekriegt. Und dazu das Letzte, und das ist ein Buch, das jeder braucht. Wenn die Bäume wieder grünen, ein Trostbuch im Angesicht des Verlustes. Wenn Sie kriegen einen Brief, dass jemand gestorben ist, Sie schreiben Ihnen einen Brief und Sie können das Ihnen schicken erstmal, aber lesen Sie das zuerst. Ich habe mich in die Lage tiefer Verlust versetzt. Und ich nehme das sehr ernst. Ich fange nicht gleich mit Auferstehung. Ich nehme sehr ernst Tod, Leiden, Verlust, Einsamkeit. Und dann hier und da immer Lichtmöglichkeiten. Bis dann, wenn die Bäume wieder grünen. Bitte bedienen Sie sich. Und jetzt bitten wir um den Segen. Morgen ist der zweite Vortrag dann 9:30 Uhr. Ja, gut. Bitte helfen Sie sich. Der Friede Gottes sein Shalom, welche höher ist als alle menschliche Vernunft und Gefühle. Bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, den gekreuzigten Heiland, der auferstandene Herr und Gott, der wiederkommende Richter und Retter. Amen und gute Nacht.